Ja, ich muss dazu sagen, Angst vorm Sterben habe ich wohl. Vor dem, was danach kommt, nicht. Ich denke, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Unterschied. Wisst ihr, das ist ja so mit dem Sterben, man weiß ja nicht, wie sich das anfühlt. Ne? Und man kann ja auch keinen fragen, der dann sagt, naja, es ist so und so. Er ist ja nicht wirklich gestorben. Es gibt Nahtoderfahrungen, aber es ist nicht tot. Und da habe ich schon Respekt vor. Und keiner wünscht sich das dann irgendwie, dass es lange geht und sowas. Das möchte ich natürlich auch nicht. Also wenn du mich fragst, hast du Angst vorm Sterben, dann muss ich sagen, ja, immer wieder passiert das mal, dass ich mich dabei erwische und denke, also so möchte ich eigentlich nicht von dieser Erde gehen. Am liebsten schnell, ganz schnell. Das ist gar nicht so, was danach kommt. Da freue ich mich drauf. Aber so den Weg dahin, das kann bei Menschen schon mal verschieden sein. Der eine geht so im Frieden, im hohen Alter, der andere unter starken Schmerzen, der andere muss ganz jung gehen. Wir wissen es ja nicht und das ist ja auch gut so. Wenn wir schon dabei sind mit dem Sterben und den gehen müssen, es ist so, Geschwister. Alles, was hier auf dieser Welt ist, ist vergänglich. Das heißt, man hat einen Anfang und es gibt ein Ende. Das ist bei allen Dingen so. Bei Gott nicht, bei ewigen Dingen, bei göttlichen Dingen ist es ewig halt. Das wird immer andauernd. Das wird nicht vergehen. Deswegen ist ja auch Gottes Wort unvergänglich. Das bleibt bestehen. Auch wenn Himmel und Erde vergehen, bleibt bestehen. Aber dieser schöne Ball, auf den wir uns befinden, der wird auch vergehen. Also wie wird es weitergehen mit unserer Welt? Ich könnte es jetzt auch abkürzen und sagen, wird aufhören. Fertig. So wird es weitergehen. Aber das ist ja auch eine Logik, die dafür muss man nicht gläubig sein. Dafür muss man an nichts glauben, um zu wissen, dass diese Erde irgendwann mal aufhören wird zu existieren. Ich habe mal so einen Artikel von der NASA gelesen. Die gucken jetzt schon danach, dass wir andere Planeten besiedeln. Denn unsere Erde ist nicht mehr zukunftsträchtig. Es ist keine Zukunft. Die Erde wird zerstört werden, aufgrund dessen, weil kein Wasser mehr da sein wird. Durch die Erderwärmung, diesen ganzen Klimawandel und so, wird es dann irgendwann so sein, dass dieser Planet nicht mehr blau ist, weil kein Wasser mehr da ist. Ja, und jetzt gibt es ja die ganzen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die ganze alternativ denkenden Menschen, die hinter jedem Strohhalm so eine Verschwörungstheorie sehen. Das kann ich beim besten Willen nicht. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Auch wenn sie in vielen Recht haben. Ist mir trotzdem die Zeit zu schade. Wisst ihr nämlich warum? Bibelleser wissen immer mehr. Die wissen immer mehr. Offenbarung 21, Vers 1. So, das, was die NASA jetzt meint zu wissen, das wissen wir, Kinder Gottes, schon tausende Jahre sozusagen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und jetzt hör mal gut zu. Und das Meer ist nicht mehr. Da hast du es. Ist nicht mehr. Gibt es kein Meer. Ist vorbei. Wird vergehen. Gott hat versprochen, diese Erde wird niemals wieder heimgesucht von einer Sintflut. Also einer weltweiten Flut. Wird es nicht mehr geben. Was er uns auch versprochen hat, dass diese Erde verbrennen wird. Die zerschmilzt in ihren Elementen. Was er uns darüber hinaus verspricht, ist eine neue Erde. Eine neue Erde. 2. Petrus 3, Vers 13. Da heißt es, wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also so abwegig sind die Typen gar nicht von der NASA umzuziehen. Und es ist ein logischer Gedanke, dass wir eine neue Erde brauchen und einen neuen Himmel. Das ist wahr. Nur dafür muss ich nicht irgendwo Astronaut werden, das weiß ich jetzt schon, wenn ich Offenbarung lese. Ne? bei den Dingen der Zukunft ist es ja so, wie wird es weitergehen mit unserer Welt? Und jetzt kann man das Ganze natürlich ziemlich schwarz malen und den Leuten Angst machen. Aber ich glaube, Angst ist keine wirkliche, also ich sag's mal so, es ist nicht die vorrangigste Motivation, zu Jesus zu kommen. Es kann gut so sein, dass du so dich bekehrt hast und wunderbar, dass du das gemacht hast. Aber man kann sich auch zu Jesus bekehren, weil man sich darüber freut, was er für dich getan hat und was er noch tun wird und was dich alles erwarten wird. Und mein Lebensziel prägt immer mein Lebensstil. Mein Lebensziel prägt immer mein Lebensstil. Das ist immer so. Also wenn ich jetzt wählen könnte, reich und gesund oder arm und krank? Bruce, was würdest du wählen? Dankeschön. Es wäre doch jetzt wirklich ganz schräg, wenn er sagen würde, ich wünsche mir arm und krank zu sein. Oder? Das ist doch total schräg. Es kommt mir manchmal vor, in manchen Kreisen, als echter Christ muss man irgendwo das Leiden suchen. Was ich überhaupt nicht so sehen kann. Das wird schon kommen. Das müssen wir nicht suchen. Das persönliche Leiden und auch das globale Leiden. Aber ich muss es nicht suchen. Und es ist keine christliche Tugend zu leiden. Sich drunter zu stellen, es anzunehmen, ja. Aber es zu suchen, nicht. Wisst ihr, und wir leben noch in einem Land, wo wir jetzt im Moment nicht verfolgt werden. In vielen Ländern ist es so. Die hätten das sich gewünscht, so zu leben, wie wir es können. Deswegen sollten wir als Kinder Gottes alles geben, um Menschen mit Jesus, mit dem Evangelium zu erreichen. Wir können ja wirklich uns an jeder Straßenecke hinstellen und predigen und verteilen und das Evangelium unter die Leute bringen. Mein Lebensziel prägt immer mein Lebensstil. Nun, lieber reich und gesund statt arm und krank. Ein Kind Gottes weiß allerdings auch, alles, was ich hier habe, ist dem untergeordnet, was ich in Christus habe. Also solange mich die Dinge nicht besitzen, ist es in Ordnung. Wenn es allerdings so wird, dass mich die Dinge besitzen, die ich habe, dann habe ich lauter Götzen in meinem Leben und dann werde ich als Christ auch nicht mehr froh. Überhaupt keiner wird dadurch froh, wenn die Dinge einen besitzen, die man hat. Da kam jemand, der ist gestorben, er möchte gerne in den Himmel. Und an der Pforte des Himmels, also ist natürlich nicht so, das ist jetzt nicht Bibel, das ist einfach nur ein Gedanke von mir, der möchte unbedingt so einen Goldbarren mitnehmen. Ach, lasst mich doch diesen Goldbarren mitnehmen. Da sagt der eine Engel zum anderen, sag mal, was will er eigentlich mit diesem ollen Pflasterstein dort? Denn wenn wir die Offenbarung lesen, dann wird gesagt, das, was uns hier so umtreibt, was uns verrückt macht, das haben wollen, das Geld, das Gold, mit den Sachen sind die Straßen in dieser neuen Welt gepflastert. Was die Bibel uns da sagen will, das hat keinen Wert mehr. Das hat seine Macht dort verloren. Das taugt nur noch, um Straßen zu pflastern. Und das, was uns hier so umtreibt, hat dort oben keinen Wert mehr. Ich kann sowieso nichts mitnehmen. Ja, und wenn ich diese Haltung habe, dass ich sowieso nichts mitnehmen kann, dann kann ich doch auch gut mit dem umgehen, was Gott mir anvertraut hat. Den einen hat er mehr, den anderen hat er weniger anvertraut. Wir müssen halt nur gut damit umgehen. Aber wir dürfen uns daran freuen, was Gott uns gibt. Diese Welt ist nicht genug, wir werden umziehen. Und wisst ihr, es ist ja so, Gott hat einen Terminplan. Und in diesem Terminkalender, da stehen ganz verschiedene Dinge drin. Diesen Terminkalender, den hat er nicht mit der Erschaffung der Welt, sondern diesen Terminkalender hat er schon lange vorher. Schon lange vor. Und da hat er sich manche Termine eingetragen. Und wir haben sozusagen einen kleinen Auszug von diesem Terminkalender in der Bibel. Da haben wir so manche Termine Gottes. Uns fehlt allerdings Tag und Zeit. Aber er sagt, diese Termine, die habe ich. Aber wann sie sind, das ist mir vorbehalten. Und das finde ich klasse, dass wir überhaupt so einen kleinen Einblick bekommen vom Plan Gottes. Ja, da steht drin, Erschaffung der Welt, Sinnflut, die Sendung seines Sohnes. Und wenn du die Bibel liest, das gerade das Alte Testament, man könnte das ganze Leben Jesu rekonstruieren im Buch Jesaja. Allerdings 700 Jahre, bevor er geboren wurde. Das ganze Leben des Herrn Jesus, bis ins Detail quasi. Wenn du den Psalm 22 liest, hunderte Jahre vor Jesus, kannst du dann sehen, wie die Kreuzigung stattfinden wird und was ungläubige Menschen mit Jesus machen werden. Auf die hatte er gar keinen Einfluss, weil die nicht an ihn geglaubt haben. Für die war er nicht der Messias, sondern für die war er nur ein Verbrecher, der jetzt hingerichtet wird. Und dann merken wir einfach, ja, hunderte Jahre vorher haben wir Prophetien über das Leben und das Handeln des Herrn Jesus. Und dann haben wir noch die Offenbarung, das Buch, das uns sagen wird, was noch aussteht. Und da lesen wir, dass es eine Entrückung geben wird. Ja, was ist die Entrückung? Ja, das ist der Tag, die Zeit, der Augenblick, an dem Jesus seine Gemeinde heimholt. Nicht seine Wiederkunft, sondern das ist der Tag, an dem er die, die an Jesus glauben, zu sich nehmen wird. Alle anderen werden hier bleiben. Er wird nur seine Familie mitnehmen. Und dann gibt es einen Termin, das ist die Wiederkunft, die sichtbare Wiederkunft des Herrn. Da wird er in Macht und Herrlichkeit erscheinen. Und für Bibelleser nur ein kleiner Tipp. Wir müssen immer unterscheiden zwischen dem Tag des Herrn und dem Tag des Herrn Jesus Christus. Das ist ein großer Unterschied. Der Tag des Herrn und der Tag des Herrn Jesus Christus, das sind ganz verschiedene Dinge. Nur weil es ähnlich anhört, packen wir das manchmal so in einen Topf und dann kriegen wir im Kopf ein Wirrwarr. Denn der Tag des Herrn ist eine Zeit des Gerichts. Ist ein Tag, an dem Gott aufräumt. Und der Tag des Herrn Jesus ist ein Tag des Segens für die, die an Jesus geglaubt haben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und Kinder Gottes, die Menschen, die sich Jesus anvertraut haben, die freuen sich auf den Tag des Herrn Jesus Christus. Das ist der Tag des Trostes, das ist der Tag der Verwandlung, das ist der Tag des Segens. Darauf freuen wir uns. Und er beginnt mit der Entrückung, wenn Jesus uns hinwegreißt. Das Bild ist immer das, stell dir vor, du bist auf der Straße mit deinem Kind und es kommt ein Auto und du reißt dieses Kind noch gerade vom Auto weg. Du reißt es vor der Gefahr weg. Du fragst doch dieses Kind nicht. Du fragst doch nicht danach, möchtest du nicht, hast du jetzt Lust? Sondern du schnappst dir das Kind und reißt es vor der Gefahr weg. Und genau das wird der Herr Jesus mit uns tun. In einem Augenblick, zack, sind wir weg. Bei ihm, ihm entgegen. Das wird uns erwarten. Und dann geht's für uns Kinder Gottes erst richtig los. Ja, wie wird es weitergehen mit unserer Welt? Diese Welt wird vergehen, wie schön sie auch ist. Und da müssen wir uns im Klaren machen, das wird so sein. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt unsere Erde kaputt machen müssen, weil sie sowieso gehen wird. Sondern jetzt lebe ich auf dieser Erde, ich genieße das und ich versuche damit gut umzugehen. Im Bewusstsein, alles vergänglich. Aber auch ich bin hier vergänglich. Wir werden umziehen. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Dann, nach dieser Entrückung, gibt es in der Bibel den großen weißen Thron. Das ist der Tag des Gerichts für all die, die sich hier nicht für Jesus entscheiden wollten. Jesus sagt uns im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann zu euch gesagt. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ja, so wird es für uns weitergehen. Und ich glaube, das ist eine schöne Zukunftsperspektive, oder? Das wird auf uns zukommen. Das ist unsere Zukunft. Jesus beschreibt die Zeit, in der er wiederkommen wird. Und Jesus benutzt da ein sehr interessantes Bild. Er benutzt das Bild einer Frau, die ein Kind erwartet. Und er sagt dann, wenn ihr das und das seht, dann wisst ihr, bald ist die Zeit nahe. Dann ist die Zeit nahe. Er sagt, es gibt manche Zeichen, daran könnt ihr erkennen, dass die Zeit ganz nahe ist meiner Wiederkunft. Wenn ich mein Auto zumache mit dem Schlüssel, dann hupt das dreimal. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausschalten kann. Es nervt mich. Aber wenn ich ankomme und meine Kinder hören, da tutet es dreimal. Was wissen die genau? Ich komme gleich. Ich stehe quasi schon vor der Tür. Also dieses dreimal Hupen ist für sie das Zeichen, Papa ist wieder zu Hause. Die wissen das ganz genau. Es ist nur noch eine ganz kurze Zeit, da geht, hören sie den Schlüssel und dann bin ich da. Dann stehe ich in der Tür. Sie wissen das ganz genau. Und Jesus sagt, wenn ihr das seht, wenn ihr davon hört, dann ist es wie das dreimal Tuten des Autos, dann wisst ihr, ich stehe vor der Tür. Ich bin da. Und er beschreibt diese Zeit. Matthäus 24, 6 bis 8. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Sagt ihr, erschreckt nicht? Ich bin bald da. Ich bin bald da. Die Offenbarung, diese ganzen Dinge der Zukunft sind uns nicht gegeben als Gemeinde, um uns gegenseitig Angst zu machen oder anderen Angst zu machen, sondern uns gegenseitig Mut zuzusprechen. Er ist bald da. Und die Realität auf dieser Erde ist Kriege, Hungersnöte, Erdbeben. 2000 Jahre her, da sagte das Jesus. Und ich vergleiche nicht immer die Zeitung mit der Bibel. Das ist für mich kein Maßstab, was in der Zeitung steht. Und trotzdem lesen wir doch Zeitung. Trotzdem schauen wir doch Nachrichten. Aber sagt mal, wie naiv muss man, oder anders, wie verbohrt muss man sein, um nicht zu erkennen, dass Jesus genau unsere Zeit beschreibt. Denn das ist ja keine Sache des Glaubens. Es ist keine Sache des Glaubens, wenn eine Zeit beschrieben wird und ich gucke in den Nachrichten und ich höre von Erdbeben, vermehrten Erdbeben, große Erdbeben, von Hungersnöten und ich höre von Kriegen. Dafür muss man nicht gläubig sein, um das zu sehen. Da muss man nur Zeitung lesen. Dass diese Zeit allerdings in der Bibel beschrieben wird, 2000 Jahre vorher, das zeigt uns, dass all das andere, was Jesus uns zukünftig verspricht, auch wahr ist. Genau das ist es. Jesus beschreibt diese Zeit und sagt, es ist eine schwierige Zeit hier auf dieser Erde. Kriegsgeschrei, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben. Und Jesus beschreibt nicht nur diese Zeit, Jesus beschreibt auch den Menschen in der letzten Zeit. Und da heißt es, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von ihren Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen. Die werden sehen, noch hören, die weder sehen noch hören, noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Jesus beschreibt nicht nur die Zeit, die äußeren Umstände, sondern er beschreibt auch die Menschheit in dieser Zeit. Und ein Charakterzug dieser Menschen ist, dass sie sich nicht bekehren wollen von ihren Götzen. Was ist ein Götze? Ein Götze ist ein Ersatzgott. Und jeder von uns hat so seinen Gott. Manche von uns auch mehrere. Für den einen ist es der Sport. Jetzt schaut mal Sonntagmorgens. Wen sieht man da rumlaufen? Entweder Hundebesitzer oder Leute, die joggen. Einige wenige gehen auch zur Gemeinde. Mehr sieht man Sonntagmorgen nicht. Für den einen ist der Dackel das Wichtigste. Für den anderen ist es der Besitz. Und vielleicht hast du keine Statue, die du anbetest zu Hause. Und sagst, das ist mein Gott, vor denen werfe ich mich nieder. Und trotzdem hast du Dinge, die dir einfach so wichtig sind, dass du dein Leben von ihnen bestimmen lässt. Für den einen ist es das Geld. Für den anderen ist es das Haus. Musst du immer noch ein größeres Haus haben und investierst dich und arbeitest und baust das Haus, vernachlässigst deine Familie und deine Frau geht in der Zwischenzeit zu einem anderen, weil du keine Zeit mehr für sie hast und deine Familie ist kaputt. Und wie oft habe ich das nicht schon gehört? Götzen aus Stein. Götzen aus Metall. Das Gottomobil. Stern, auf den ich schaue. Und es ist nicht der Herr Jesus gemeint, sondern der Mercedes. Ich bin gar nicht gegen einen Mercedes. Von mir aus kannst du fahren, was du willst. Schön, so einen Stern davor zu haben. Kann auch BMW fahren. Bete mal wieder. Das kann man alles machen. Versteht mich da nicht falsch. Solange ich die Dinge besitze und sie nicht mich besitzen, ist alles in Ordnung. Der Herr Jesus, er sagt nicht, du darfst kein Auto fahren oder so ein Auto oder dieses Auto nicht. Das ist völliger Blödsinn. Da muss jeder vor Gott stehen, wie er mit seinem Geld umgeht. Nur wenn ich die Dinge vergöttere, die kleiner sind als ich, die ich besitze, in denen ich Beulen reinschlagen kann, wie ich will, und das Auto wehrt sich nicht, dann muss ich wissen, da kann sich nicht mein Leben drum handeln. Da kann ich keinen Affentanz drum machen. Da muss ich einfach sehen, das Blech, das Metall, im besten Fall Aluminium. Ach, da komme ich nicht weit. Auch nicht das Haus, auch nicht die Finanzen. Aber merken wir, wie viel ist noch was wert. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Und die Leute bekehren sich nicht von ihren Dingen, die sie besitzen. Sie nehmen diese Dinge zu wichtig. Nicht die Dinge, die wir besitzen, ist das Problem, sondern die Dinge, die uns besitzen. Das ist dein und mein Götze. Dem einen geht es gar nicht mehr gut, wenn er die Reserve antasten musste, die er sich zurückgelegt hat. Dann geht es mir nicht mehr gut. Dann fühle ich mich unsicher. Dann kriege ich Panik. Ach Leute, wir leben doch nicht von diesen Dingen. Manche in meiner Familie, die sind so die machen so Entsorgungen, Entrümpelungen und sowas. Oder finden sie immer wieder ganz neue Dinge verpackt? Immer wieder kommt das vor. Die sagen mir das immer wieder, finden ganz neue Bettwäsche und so. Wisst ihr warum? Ganz neues Geschirr, doch gar nicht ausgepackt. Wisst ihr warum? Weil die Leute immer sagen, die heben wir uns auf für besondere Tage. Nein, das gute Geschirr, das benutzen wir später, wenn es mal richtig ist. Nur man stirbt drüber hinweg und hat es nicht genossen. Das ist völliger Schwachsinn. Ja, viel später, wie später hast du denn noch? Das weiß doch keiner von uns. Deswegen, wenn ihr was habt, genießt es auch und behandelt das nicht als Götzen. Bekehrt euch davon ab, wenn sowas in deinem Leben existiert. Es tut dir nicht gut. Hier heißt es ja, diese Dinge können nicht gehen, nicht sehen und nicht reden. Das sind tote Dinge. Der Herr Jesus ist lebendig. Er ist von den Toten auferstanden. Er will uns segnen. Er will uns Gutes tun. Er will mit uns auch durch die schwierige Zeit gehen. Wir brauchen ihn und nicht irgendwelche Dinge, die kleiner sind als wir. Sie bekehren sich nicht von ihrem Morden, heißt es hier. Tja. Deutschland ist eine Nation von Mördern. Immer noch. Jedes Jahr. Jedes Jahr wird ungeborenes Leben einfach vernichtet und weggeworfen. Jedes Jahr. Mit Zustimmung unserer Politiker und Ärzte. Sie bekehren sich nicht von ihren Morden. Sie bekehren sich nicht von ihren Lügen. Sie bekehren sich nicht von ihrer Zauberei. Sie bekehren sich nicht von ihrer Unzucht. Unzucht ist so ein altes Wort. Mein alter Chef hat mal gesagt, Angelo, die Unmoral von gestern ist die Moral von heute. Die Unmoral von gestern ist die Moral von heute. Oh, das ist wahr. Jetzt wollen sie ja per Gesetz festlegen, dass man zukünftig auch Bäume heiraten kann. Ihr habt richtig gehört. Du kannst jetzt einen Baum pflanzen und kannst das dann auch, kannst der Ehe eingehen. Sag mal, ich finde, wisst ihr, ich weiß gar nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich finde, kranken Leuten sollte geholfen werden. Ich finde das ganz schwierig. Meine Frau arbeitet im Kindergarten. Und wir machen das so, die müssen immer irgendwie so Namensschilder haben und sowas. Und die Jungs kriegen blaue und die Mädchen kriegen rote. Mir ist es völlig egal, mein Sohn liebt auch die rote Farbe. Aber ich finde es gut, dass man zumindest sagt, okay, es gibt hier Jungs und es gibt hier Mädchen. Und man sucht sich das nicht jeden Tag neu aus, was man werden will. Bei all der Problematik geht es ja da auch um Menschen. Und da muss man immer den Einzelnen sehen und dem Einzelnen helfen. Es ist ganz so leicht, über Menschen einfach überherzuziehen. Das ist aber nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist es aber zu sehen, hör zu, es gibt einen Standard. Und diesen externen Standard, der ist nicht in meiner Gefühlswelt zu finden, sondern in Gottes Wort. Da wird gesagt, was richtig und falsch ist. Und das ist das Beste für dich. Wisst ihr, bitte versteht mich da nicht falsch. Es ist ganz komisch. Ich erlebe so viel in Gemeinden auch so eine Hetze. Gerade auch was Homosexualität angeht und sowas. Ich finde das nicht gut in Gemeinden. Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich finde es nicht gut, wenn ich, wisst ihr, es gibt viele Sünden, in denen ich fallen kann. Fast alle wahrscheinlich. Da gibt es einige Sünden, in denen ich wahrscheinlich nie hineinfallen kann, weil ich kann nicht so empfinden. Für mich war schon immer klar, ich heirate irgendwann eine Frau. Ich kann mich nicht in einen Mann verlieben. Allerdings ist es ein wahnsinniges Problem, wenn du genau dieses Problem hast und du kannst dich nicht in eine Frau verlieben. Und dann findest du so eine Gemeinde, die alles, da ist irgendwie alles erlaubt, da ist Geiz erlaubt. Wir verbrämen das Fromm mit Sparsamkeit. Ne? Das ist Geiz. Da ist Neid erlaubt. Da ist Unversöhnlichkeit erlaubt. Da wird wenig Gemeindezucht deswegen gemacht. Oder hast du jemanden mit dem Problem? Ach, nee, weg. Weg, bloß weg. Das ist nicht gut. Sünde, Sünde. Und es ist egal, welche Sünde. Und das ist auch eine Sünde, klar. Wir wollen ja Sünde beim Namen nennen. Aber es gibt nicht die schlimmere Sünde und noch schlimmere Sünde. Hier heißt es, sie bekehren sich nicht von ihrer Unmoral, von ihrer Unzucht. Unzucht ist all das, was vor der Ehe und außerhalb der Ehe lebt. Und Ehe beschreibt die Bibel zwischen Mann und Frau. Gott schuf Adam und Eva und nicht Adam und Detlef. Fertig. Aber alles andere, ich muss nicht mich als moraltriefend hinstellen und alle irgendwie zensieren und sagen, das ist eine schlimme Sünde und das ist eine weniger schlimme Sünde. Nein. Das Problem, was hier angesprochen wird, sie bekehren sich nicht davon. Jeder darf sich bekehren. Jeder darf mit Jesus leben. Jeder darf Buße tun. Und jeder darf im Glaubenskampf stehen. Das Problem ist, manche Menschen wollen das nicht. Und dann spielt es keine Rolle, ob es der Ehebrecher ist oder der, der gar nicht so empfinden kann. Sondern man muss sich von seiner Sünde bekehren. Und auch du darfst dich von deiner Sünde abkehren und Jesus annehmen. Sie bekehren sich nicht von ihrem Diebstahl. Sie bekehren sich nicht von ihren Sünden. Versteht ihr das? Wir haben 10 Gebote. Und dort wird festgelegt, was richtig und was falsch ist. Und für uns als Kinder Gottes wird es der schönste Tag überhaupt sein, wenn wir bei Jesus sein können. Und für alle anderen wird es der schlimmste Tag sein, wenn die Entrückung nämlich geschieht. Tja, was wird übrig bleiben? Ein Chaos erstmal. Kannst es ja mal nachlesen, 2. Thessalonicher 1, 7 bis 10. Ein schlimmer Tag. Wir sind weg. Wisst ihr, wenn ich Bibel lese, ich habe ja immer so Bilder im Kopf. Ich kann gar nichts dafür. Das ist nicht, weil ich komisch sein will oder euch zum Lachen bringen will oder irgendwie. Aber wenn ich über die Entrückung nachdenke, und ich denke dann so über so einen Patienten nach, der operiert wird und der Arzt ist gläubig, zack, der ist weg. Das Messer fällt. In dem Patienten. Oder so ein Schulbus. Und dieser Schulbusfahrer ist gläubig. Was passiert denn dort mit den Kindern? Versteht ihr, was für ein Chaos das werden wird? Es wird hier ein schlimmer Tag sein. Es gibt den großen weißen Thron am Schluss für jeden, der sich im Leben nicht zu Jesus bekehrt hat. Da ist es in der Offenbarung 20, ab Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor sein Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab ihre Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in das feurige Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den See voll Feuer. Nochmal. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den See voll Feuer. Wie grausam ist das, wenn ich das mal so aufzähle. Man lebt ohne Jesus, man stirbt ohne Jesus, man wird gerichtet und dann kriegt man das, was man gewählt hat, die Ewigkeit ohne Jesus. Das ist Hölle. Und das aufgrund dessen, weil du dich hier so entschieden hast. Nicht, weil Gott das so für dich geplant hat. Gott hat das nicht geplant. Gott hat keine Menschen erschaffen, die er anschließend in die Hölle werfen will. Sondern du planst das für dein Leben, ohne Jesus zu sein. Hier und jetzt und für die Ewigkeit. Denn es ist so, So wie wir uns in diesem Leben entscheiden, genau in diesem Zustand gehen wir dann in die Ewigkeit. Wie wir hier gewählt haben, in diesem Zustand gehen wir in die Ewigkeit. Und wenn du hier für dieses Leben gewählt hast, ohne Jesus zu leben, ihn nicht als Herrn und Heiland angenommen hast, dann wirst du auch genau so die Ewigkeit verbringen, wie du sie gewählt hast. Und wenn ich hier im Leben Jesus angenommen habe als mein Herrn und Heiland, dann werde ich auch genau so die Ewigkeit erleben. Ich bekomme das, wozu ich mich hier entschieden habe, mit Jesus zu leben und mit Jesus die Ewigkeit zu verbringen. Wir leben hier auf dieser Welt. Und wir sollten die Zeit hier auf dieser Erde wirklich, und das sage ich euch nochmal in aller Deutlichkeit, genießt es. Freut euch an den Dingen, die Gott euch zukommen lässt und versucht irgendwie noch anderen daran teilnehmen zu lassen. Denn Freude wird verdoppelt und verdreifacht, wenn man sie teilen kann. Das wisst ihr doch, oder? Freude wird immer mehr, wenn man sie teilt. Kinder wissen das viel besser. Also wenn du mich besuchen kommst, wisst ihr, was mein kleiner Sohn zumindest immer noch macht? Der ist jetzt 3. Der zeigt dir sofort alle seine Spielzeuge, was er alles hat. Ich weiß nicht, warum Kinder das machen. Wahrscheinlich, weil sie wissen, geteilte Freude wird mehr. Geteilte Freude wird mehr. Da können wir lernen. Und dann dürfen wir es genießen. Aber nicht außer Acht lassen, uns nicht auszublenden. Unsere Erde wird vergehen. Das stimmt. Wird vergehen. Dieser ganze Planet wird vergehen. Und dann gibt es diese himmlische Perspektive. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und wisst ihr, ich könnte jetzt noch mal eine Stunde drüber schwärmen, wie der Himmel aussehen wird. Und es wird fantastisch werden. Das, was Gott uns zeigt, er zeigt uns ein bisschen, was hinter dem Vorhang ist, durch die Bibel. Und wisst ihr, da kann man sich nur darauf freuen, was auf uns zukommt. Wie spannend das sein muss. Da fragt jemand, ja, gibt es da noch Hautfarben verschiedene? Jawohl, die gibt es noch. Werden wir dort oben essen? Jawohl, das werden wir. Werden wir da oben einen Körper haben? Jawohl, das werden wir. All das wird auf uns zukommen. Denn, sag mal jetzt ganz logisch, wenn Gott uns sagt, es gibt Straßen, wie sinnvoll wäre das, wenn wir über die Straßen schweben, so als körperlose Wesen? Gott ist doch ein Gott der Logik. Also wenn es Straßen gibt, haben wir auch Füße. Wenn es Bäume gibt, die Früchte tragen, ja, warum sollte es Früchte geben, wenn sie keiner isst? 12-mal im Jahr. So, wenn Gott sagt, alle Nationen, alle Völker, alle Sprachen werden da oben vereinigt werden. Ja, sag mal jetzt ganz ehrlich, warum sollte Gott denn sich auf eine Farbe festlegen, der Hautfarbe, wenn er sie hier geschaffen hat? Also da werden Dinge auf uns zukommen, da geht uns das Herz auf. Ich habe euch das gestern schon mal gesagt. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines menschlichen Herz gekommen ist, hat Gott uns vorbereitet. Wem? Denen, die Jesus Christus lieb haben. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann bekehre dich doch heute. Dann nimm doch Jesus heute in dein Leben auf. Nimm ihn an als dein Herrn und Heiland. Und ich will dir gerne dabei helfen. Ich werde wieder in diesen Seelsorgerraum gehen. Nicht gleich sofort, aber ich werde mich dort nochmal hineinbegeben und werde dort warten. Ich könnte mich aber auch gleich ansprechen, das ist gar kein Problem. Und wenn du keine Heilsgewissheit hast, wenn du sagst, ich weiß nicht, habe ich es, habe ich es nicht, bestimmt kann man dir an der Stelle helfen. Aber bitte, geh nicht hier aus diesem Raum, ohne dass du eine echte Wiedergeburt, eine Bekehrung zu Jesus erlebt hast. Und es ist eine Einladung, fühle dich da nicht unter Druck gesetzt. Die kannst du annehmen oder ablehnen. Ich will dich da nicht manipulieren oder drängen dazu, sondern das bringt sowieso nichts. Gott hat uns einen Willen gegeben und den dürfen wir nutzen. Und ich freue mich darüber, wenn ich heute einen Bruder, eine Schwester oder mehrere dazu gewinnen könnte. Und das ist unser Wunschgedanke hier als Gemeinde, dass die Familie Gottes größer wird. Es geht da weniger um uns oder die Räumlichkeiten, dass sie voll werden. Es geht darum, dass Gottes Ehre dadurch wächst, dass noch mehr Menschen Jesus Christus anbeten. Also komm dazu, wenn dich Gott heute angesprochen hat.